Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich, Schaffhausen. Eingestürzt. Bei einem Partyclub in der Stadt Zürich bricht das Geländer ein. 20 Personen haben sich leicht bis mittelschwer verletzt. Prächtig. Premierenkritik zum Ballett Raimunda im Opernhaus. Und der Mister Sozialpolitik in der Stadt Zürich verabschiedet sich. Urs Laufer, bis gestern Vizepräsident der Sozialbehörde, ist unser Wochengast. Das Wetter, nach der Sonne kommt der Regen, Temperaturen um die 10 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Gestern Nacht ist im Kreis 11 vor dem Partyclub Oxa ein Geländer eingestürzt. Mehrere Leute sind in ein Bachbett runtergefallen und haben sich verletzt. Ich wollte vom René Ruf von der Stadtpolizei darum wissen, was denn genau passiert ist gestern Abend.
Gegen die Viertel vor 11 Uhr am Abend hat diese Zentrale von der Stadtpolizei Zürich mehrere Anrufe bekommen, dass es bei einem Zürcher Club im Kreis 11 ein Geländer eingebrochen ist und dabei mehrere Personen verletzt worden sind. Man ist dann sofort ausgerückt mit einem Grossaufgebot. Wo man vor Ort war, hat man zuerst mal müssen, zwischen den 100 Leuten, die dort waren, mal den Weg bahnen. Das ist relativ gut gegangen. Wir sind an die Verletzten angekommen und hat in erster Linie mal eine Sammelstelle gemacht im nahen Parkhaus, damit man die Verletzten dort reinbringen und die Erstversorgung zu garantieren.
Weiss man, warum das Geländer eingestürzt ist?
Die Stadtpolizei Zürich ist im Moment am Abklären, was zu dieser Ursache geführt hat. Es sind Spezialisten vom wissenschaftlichen Dienst, die ausgerückt sind, die Spurensicherung gemacht haben und jetzt genau alles auswertet.
Hätten denn gar nicht so viele Leute dorthin dürfen?
Dort handelt es sich eigentlich um einen öffentlichen Gehweg. Also dort kann eigentlich jeder durch. Und wie viele Personen das jetzt auf dort Platz haben oder ob da irgendjemand eine Schuld trifft, das werden dann die Ermittlungen zeigen.
Der René Ruf von der Stadtpolizei Zürich. Der runde Tisch zur Rettung von der Firma Studer zu Regensdorf findet nicht statt. Vertreter von Studer haben ein Treffen, das für nächsten Montag abgemacht war, kurzfristig abgesagt. Mit dabei wären dort die Gewerkschaft Unia, Vertreter von Studer und die Volkswirtschaftsdirektorin Rita Fuhrer gewesen. Grund für die Absage ist laut der NZZ am Sonntag eine E-Mail-Kampagne von der Gewerkschaft Unia. Die Unia hat E-Mail an Kunden von Studer aus der ganzen Welt geschickt und sie über den Arbeitskonflikt zu Regensdorf informiert. Etwas, was die Geschäftsleitung von Studer nicht gutiert. Der Chef von Studer will darum nur noch mit Vertretern aus der eigenen Firma verhandeln und nicht mit der Gewerkschaft. Dazu hat der Mutterkonzern Hörmann rechtliche Schritte gegen die Gewerkschaft Unia eingeleitet. Und zwar wegen Aktionen, die am Geschäft Schaden tügen. Seit Wochen kämpft die Belegschaft von Studer zu Regensdorf dagegen, dass die Produktion von Studer, die Studioeinrichtungen herstellt, auf England verlagert wird. Von Krise keine Spur. Designmöbelausstellung «Neue Räume» schliesst mit einem Besucherrekord ab. Gegen 30'000 Leute haben die Zörlicken vorbeigeschaut. 9 Tage lang hat man in der Ausstellung «Neue Räume 09» können schauen, was im Möbeldesign-Szene gerade neu und in ist. Einen eindeutigen Trend gibt es aber nicht, bilanziert der Organisator Stefan Zwicki.
Was ich sehe, ist, dass man sehr viel Verschiedenes kombiniert. Also wie Sie da sehen, aufblasbare Kunststoffsofa, da haben wir einen Massivholztisch, mehr Kontrast kann man gar nicht haben. Es ist ein bisschen wie der Mode, man tut sehr vieles zusammen kombinieren.
Ein Kombinieren also, man leistet sich etwas von einer Krise, merkt er nicht. Ein Schwerverletzter nach einem Streit zwischen zwei Männern. Heute Morgen früh sind die beiden im Kreis 5 in der Stadt Zürich aufeinander los. Dabei hat der eine mit einer Flasche auf den anderen eingeschlagen und ist nachher abgehauen. Das 20-jährige Opfer hat mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Tödlicher Unfall am Bahnhof Stadelhofen. Ein 44-jähriger Mann hat gestern Abend versucht, die Tür von einem Zug, der schon losgefahren ist, aufzureissen. Dabei ist er zwischen dem Zug und dem Perron runtergefallen. Beim Sturz hat er sich so schwer verletzt, dass er gestorben ist. Raimunda heisst das Handlungsballett vom russischen Komponist Alexander Glasunov. Es ist nicht so bekannt wie Schwanensee oder der Nussknacker, von der Form her aber ganz ähnlich, nämlich mit einer eher dünnen Handlung, dafür einer prächtigen Musik. Gestern Abend hat das Ballett Raimunda in einer neuen Choreografie von Heinz Spörli im Opernhaus Premiere gehabt. Cordelia Fankhauser.
Eine junge Frau, Raimonda, muss sich entscheiden, ob sie lieber den soliden, vielleicht ein bisschen langweiligen Ritter de Brienne will heiraten oder den wilden Sarazin, den Abderrahman. Das ist sie eigentlich schon, die Handlung vom Ballett Raimonda. Im Graben sitzt ein riesiges Orchester und ein neuer Dirigent, der Michael Jurowski. Und er sitzt wirklich, was ziemlich ungewohnt ist bei einem Dirigent. Scheint, liegt es an seiner Körperfülle. Er ist gross und schwer. Und gross und schwer tönt auch die Musik. Der Alexander Glasunow war erst 30, als er die Ballettmusik komponiert hat. Und sie gilt als unglaublich farbenprächtig. Von dem hat man aber nicht so viel gehört. Häufig tönt das Orchester einfach undifferenziert und dick, manchmal unpräzise und falsch. Das ist man sich nicht gewöhnt vom Zürcher Opernhausorchester, wo meistens so wunderbar spielt, dass es den Tänzerinnen und Tänzer fast die Show stellt. Gestern war es anders gewesen. Wenn der Vorhang aufgeht, schlägt einem die ganze Pracht von einem grossartigen Schlosssaal entgegen. Auch wenn der nur mit Wandbildern und den Kostümen angedeutet werden kann. Schliesslich muss die Bühne frei bleiben für den Tanz. Der Alexander Glasunow hat das Ballett für den grossen russischen Ballettmeister Marius Petipa geschrieben. Und in einer Zeit, wo das Publikum gern möglichst viel Folklore, Exotisches und Pantomime hatte. Luisa Spinatelli deutet viel von dem ihren Kostüm an. Sie steckt Sarazene in Plumphosen oder die Festgesellschaft in Trachtenröcke. Für die Ballszene hat sie wunderschöne Kleider geschneidert und für Prima Ballerina Tütü so gross und flach wie Wagenräder. Der Heinz Spürli aber, der nimmt sich heute Freiheit zum Sagen, ihn interessiert vor allem die Dreiecksgeschichte. Die junge Frau, die zwischen zwei Männern steht. Darum lässt er verschiedene Nummern weg oder stellt um und konzentriert sich mehr auf Raimonda und ihre beiden Liebhaber. Das tut dem Stück sicher gut, vor allem wenn man drei so wunderbare Solisten hat wie im Zürcher Opernhaus. Der Stanislav Jamakow ist ein eleganter Ritter, der das Publikum mit seinen Pirouetten zum Szenenapplaus hinreisst. Der Vahe Martirosyan als wilde Sarazen strotzt vor Kraft und Wildheit. Und im Mittelpunkt ist Dalia Tanikbayeva, eine perfekte Raimonda, unglaublich elegant und fein und mit einer idealen Mischung von frechen Mädchen und tief verstörter Frau. Heinz Spürli hat einzelne Tänzerinnen und Tänzer ihre Solonummern regelrecht auf ihre Körpermasse geschneidert. Die Frauen dürfen zerbrechlich auf den Spitzen trippeln und mit den Füßen wippen. Die Männer unglaublich kraftvolle und höhere Sprünge zeigen. Und besonders schön und witzig sind die grossen Ensemblenummern, wenn die ganze Kompanie über die Bühne wirbelt oder einen wilden Galopp anlegt. Das Publikum hat sich hin- und mitreissen lassen. Es hat immer wieder bei einzelnen Szenen reingeklatscht, allen Tänzerinnen und Tänzer zugejubelt und im Zürcher Ballettchef, im Heinz Spürli, lang und herzlich applaudiert.
Und sie tanzen gerade weiter, nämlich heute Abend um 8 Uhr in Zürich im Opernhaus. Regionaljournal-Wochengast, heute ist es der Urs Laufer. 20 Jahre hat sich der FDP-Politiker für die Sozialhilfe eingesetzt. Er hat davon 14 Jahre lang als Vizepräsident der Stadt Zürcher Sozialbehörde gewaltet. Gestern hat er das Amt abgegeben. Durchs Laufer ist heute Nachmittag zu mir ins Studio gekommen und ich wollte darum gerade als erstes von ihm wissen, wie das denn für ihn so ist, wenn ich sage, er sei Mitglied der Sozialbehörde gewesen. Betonung auf «gsi».
Es ist tatsächlich ein spezielles Gefühl. Ich habe mir überlegt, wenn ich da hingefahren bin. Die 20 Jahre sind zwar eigentlich sehr schnell vorbeigegangen, aber es ist die Hälfte von meinem Arbeitsleben und es ist doch der überwiegende Teil von meiner politischen Arbeit habe ich auch in dieser Sozialbehörde verbracht.
Ist denn das ein schwieriger Entscheid gewesen, zu sagen, jetzt höre ich auf?
Das nicht. Also ich bin einer, der immer mit ganzer Kraft dabei ist, solange er ist. Und wenn ich dann einmal beschließe, jetzt muss etwas fertig sein, dann kann ich ziemlich gut loslassen.
Was ist denn das für ein Moment gewesen? Können Sie sich daran erinnern, wo Sie den Entscheid gefällt haben?
Ja, ich habe ihn ja schon vor fast 2 Jahren gefällt. Darum hat man das auch immer wieder in den Medien gelesen und gehört. Es war eigentlich nach den Turbulenzen in der Schlussphase von der Monika Stocker als Vorsteherin vom Sozialdepartement, wo ich mir zwei Sachen gesagt habe. Zum einen habe ich mir gesagt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt zum Aufgehen, weil es jemanden braucht, der die Erfahrung mitbringt, um die schwierige Übergangsphase mithelfen zu bewältigen. Und zum anderen, wenn ich dann das gemacht habe, dann höre ich wirklich auf. Und dann bin ich halt einer, der mir selber Termin setzt, und dann habe ich es ziemlich konkret dann irgendwann einem Journalist gesagt, und seither ist es festgestanden.
Man hat immer gelesen, Sie haben gesagt, 20 Jahre ist einfach auch genug. Also heisst, wenn jetzt 17 Jahre herum gewesen wären, dann hätten Sie nicht den Rücktritt bekannt gegeben?
Moll. Es ist einfach auch so, dass für die Sozialbehörden im nächsten Frühling eine neue Ära anfängt. Wir stehen ja vor einer Volksabstimmung, wo die Sozialbehörde erstens verkleinert wird, zweitens auch zum Teil neu ausgerichtet wird. Und das ist natürlich ein idealer Zeitpunkt. Und ich wollte ein bisschen vorher aufhören, damit die übrige Sozialbehörde die Chance hat, auch mal noch ohne mich sich einzuüben auf das, was da auf sie zukommt.
Eben ohne Sie. Ich meine, Sie sind Mr. Sozialpolitik von Zürich, kann man fast sagen, 20 Jahre lang in dieser Sozialbehörde Mitglied. Was hat Sie eigentlich damals bewogen, dort einzusteigen?
Also ehrlich gesagt ist das ein Zufall gewesen. Und begründet ist der Zufall eigentlich in meiner Abwahl als ganz junger Gemeinderat. 1990 bin ich rausgeflogen. Übrigens für einen Politiker ein ziemlich dramatisches Erlebnis, wenn man einmal abgewählt wird. Und dann hat die Partei gefunden, also der junge Mann sollte man weiterverwenden. Der kann nicht einfach jetzt aufs alte Teil mit gut 30. Und ich war dort schon Präsident von der Präventuten in der Stadt Zürich. Und dann hat sich das so ergeben. Ich hatte am Anfang ziemlich keine Ahnung von der Sozialhilfe in Zürich, auch von der Tätigkeit der Behörde nicht. Und habe einmal angefangen, aber das ist in unserer Milizpolitik fast immer so. Man fängt immer einmal an, ohne genau zu wissen, was auf einem zukommt.
Aber das muss Ihnen in dem Fall ziemlich gefallen haben, als Sie dann dort angetroffen haben, dass Sie 20 Jahre lang geblieben sind.
Ja, so kann man das eigentlich nicht sagen. Also auf der einen Seite gebe ich gern zu, die Tätigkeit ist die spannendste und forderndste Tätigkeit gewesen, bis jetzt in meiner politischen Tätigkeit, weil halt einfach die Nähe zu den Problemen unglaublich ist. Man ist konfrontiert mit Realitäten und Politiker versuchen ja häufig, sich irgendwie auf eine Ideologie zurückzuziehen oder zu sagen, das steht so im Büchli, also machen wir es jetzt so. Und in der Sozialhilfe kann man das nicht. Da geht es um den Einzelfall. Man muss nach Lösungen suchen für jeden Betroffene, für jede Betroffene. Und das fordert einem als Politiker ganz besonders. Und auf der anderen Seite hat es dann halt eine riesen Dynamik gegeben in dieser Sozialhilfe. Wir haben eine unglaubliche Fallentwicklung gehabt. Als ich angefangen habe, hat es 5'000 Fälle gegeben im Jahr. Jetzt sind es 13.000, 14.000 im Jahr. Es ist viel komplizierter geworden. Die Behörde hat sich ständig reorganisiert. Es sind neue Themen aufgekommen, Missbrauch, anders mehr. Und dann bin ich einfach drin geblieben, bin sehr rasch dann Vizepräsident geworden. Und ja, so ist die Zeit ziemlich rasch vergangen.
Aber wenn ich jetzt das da richtig verstehe, ist das vor allem die Herausforderung, die es ständig gegeben hat, die sie dort behalten hat?
Ja, also es ist nie gleich geblieben. Es sind immer andere Probleme auf einem zugekommen. Die Behörde als solche hat sich auch stark verändert. Als ich angefangen habe, bin ich auf eine Gruppe gestossen von älteren Herrschaften, älteren Gewerkschaftssekretär beispielsweise oder auch Hausfrauen, die das schon länger gemacht haben, die das übrigens sehr gut gemacht haben. Und mit der Zeit hat die Behörde natürlich das politische Interesse gefunden. Wir hatten dann eine Phase, in der Gemeinderäte haben mitmachen können. Das ist heute wieder nicht mehr möglich vom Wahlgesetz her. Es ist sehr viel politischer geworden. Und dann ist natürlich auch die Dynamik dazugekommen, wo eine Monika Stocker in dem Sozialwesen insgesamt eingebracht hat. Und da hat man müssen schauen als Behörde, dass man Anmögen hat.
Trotzdem, es ist nicht ganz offensichtlich, dass Sie, die in diversen Verwaltungsräten sind, ein Freisinnig sind, in dieser Sozialbehörde 20 Jahre mitgeschafft haben. Wie geht das zusammen?
Also da muss ich sagen, der Auftrag von der Sozialbehörde ist so ein umfassender, ist ja eine eigenständige Behörde auch mit dem, was man auf gut Politdeutsch eigene Verwaltungsbefugnis sagt. Also wir sind ziemlich abschliessend auch fürs Geld zuständig. Und ich habe schon als junger Gemeinderat gefunden, das ist doch unglaublich. Im Gemeinderat diskutieren wir stundenlang, wochenlang über sozialpolitische Vorlagen, wo es um 40.000, 50.000 Franken geht. Wir haben sogar Volksabstimmungen gehabt zu solchen Beträgen. Und in der Sozialhilfe geht es um mehrere hundert Millionen Franken pro Jahr. Und irgendwo ist das wie ein Ungleichgewicht gewesen für mich zwischen der parlamentarischen Arbeit und dem, was da in dieser Sozialhilfe passiert ist. Und ich finde tatsächlich, es braucht in diesen Behörden auch Leute, die den Einblick haben in die Wirtschaft, die einen anderen Zugang haben zu sozialpolitischen Fragen als vielleicht Kolleginnen und Kollegen von der SP oder von der Grünen. Und dann bin ich noch ein bisschen ein Kantengänger. Ich habe es immer spannend gefunden, mit Gegensätzen zu leben.
Also der Gegensatz zwischen einem Verwaltungsrat und einem Menschen, der Sozialhilfe bezieht. Also die zwei Welten eigentlich unter einen Hut zu bringen.
Das ist so. Und ich habe auch immer können natürlich von beiden Erfahrungen profitieren. Also ich finde es ein Privileg, auf beiden Seiten können zu wirken. Ich konnte in meiner Beratung von Wirtschaftsführern wirklich auch eben die Realität, wie ich sie erlebt habe, in der Sozialhilfe einbringen. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass ich ein Politiker bin, wo auch immer davon ausgeht, dass man das Geld zuerst muss verdienen, bevor man es ausgeben kann. Und dass eine starke Wirtschaft Voraussetzung ist für eine gute Sozialpolitik. Also das ist ein Gehen und ein Nächste auf beiden Seiten.
Ihr Hintergrund ist aber eben eher ein FDP-Hintergrund oder ist ein FDP-Hintergrund. Sie sind dann in die Sozialbehörde reingerutscht, wie Sie selber sagen. Wie hat das Ihr Menschenbild geprägt, was Sie dort erlebt haben?
Gut, also ich komme auch aus einer Familie, aus einem Elternhaus, wo sich immer sehr auch für die soziale Realität interessiert hat. Meine Mutter beispielsweise war lange Kirchenrätin von der Zürcher Kirche. Also wir sind da nicht irgendwo in einem Glashaus aufgewachsen, ich und meine Geschwister. Und in dem Sinn war es nicht überraschend gewesen, wie gross die Probleme zum Teil sind. Aber was halt ist, wenn man sich wirklich konfrontiert mit diesen Einzelschicksalen, das muss man in dieser Behörde, dass man sieht, was für ein grosses Spektrum an menschlichen Problemen und Not es wirklich gibt und mit wenig Mitteln zum Teil Menschen mühen, ihr Leben gestalten. Das war schon immer wieder beeindruckend gewesen und hat mir auch geholfen, dass ich selber irgendwo noch auf dem Teppich bleibe.
Trotzdem 20 Jahre das auch auszuhalten, sich immer wieder mit dem zu konfrontieren, das ist ja nicht jedermanns Sache. Was war denn Ihre Motivation, das so lange zu machen?
Ja, die Motivation hat auch ein bisschen gewechselt. Also, es hat Phasen gegeben, wo es wirklich darum gegangen ist, zum Beispiel den enormen Fallanstieg zu bewältigen. Das war nur schon organisatorisch sehr schwierig gewesen. Da sind ja vor allem die Betroffenen gewesen, Profis in den Sozialzentren. Dann hat es Phasen gegeben, wo es auch darum gegangen ist, zum Beispiel neue Richtlinien einzuführen. Sie wissen, auf dem Bereich gibt es die sogenannte SKOS-Richtlinie von der Schweizerischen Sozialkonferenz. Da hat Stadt Zürich können Pionierarbeit leisten, auch mit dem Motto Arbeit statt Fürsorge. Später ist es dann auch darum gegangen, irgendwo den politischen Ausgleich zu schaffen zwischen den doch sehr starken Kritikern, wo wir da gehabt haben, auch teils Medien, die sehr stark kritisiert haben, und den Bedürfnis von der Sozialhilfe selber. Und die letzte Motivation, die letzten zwei Jahre, ist natürlich gewesen, dass, wo der Martin Waser neue Sozialvorsteher von der Stadt Zürich geworden ist, er im Wesentlichen hat die Sozialbehörden abschaffen. Und es ist mir natürlich schon darum gegangen, dass die Behörde, wo ich meine, ist eine Notwendigkeit, kann weiter bestehen, wenn man sie auch reformieren muss. Und der Kampf, die Auseinandersetzung zwischen dem Martin Waser und mir und der Behörde, das war nochmal prägend gewesen für die letzten 20 Monate.
Also wenn ich das richtig rausgehöre, solange Sie machen können, gefällt es Namen Ort?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich in der Sozialbehörde nie gelangweilt, was ich jetzt nach fast 25 Jahre in drei Parlamenten, Gemeinderat, Verfassungsrat und Kantonsrat, nicht behaupten können. Dort gibt's dann doch etwa einen Montagnachmittag im Kantonsrat, wo ich mir denke oder auch sage, was machst du eigentlich da?
Bei der Sozialhilfe haben Sie immer gefunden, da gibt's noch genug zu machen, darum bleibe ich.
Das ist so, und man ist natürlich in der direkteren Verantwortung, auch in der direkteren Aufgabe drin. Als Parlamentarier können Sie auch mal ein paar Wochen nichts sagen. Wahrscheinlich merken wir es nicht und die anderen denken, das ist noch das Glück. Aber in der Sozialhilfe, in dieser doch relativ kleinen Behörde, hat man immer mitarbeiten.
Sie haben es erwähnt, es hat aber eine Zeit gegeben, oder bis heute eigentlich, wo viel kritisiert worden ist an der Sozialhilfe. Sozialhilfe, denkt man in erster Linie dann gerade an Missbrauch, oder würde ich sagen, 80% der Bevölkerung denkt da wahrscheinlich gerade an Missbrauch. Haben Sie da nie gedacht, und jetzt höre ich auf, jetzt habe ich genug?
Also unter Druck, finde ich, werde ich eher besser als schlechter. Das ist, glaube ich, auch im Beruf so. Und da davon zu laufen, quasi unter dem Motto, jetzt kommen schlechte Artikel und dann gab man, das wäre für mich nie in Frage gekommen. Aber ich gebe gern zu, es hat schon Phasen gegeben in den letzten paar Jahren, wo ich, obwohl ich sonst sehr gut schlafe, die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt habe. Weil natürlich, wenn man nie weiss, was kommt jetzt wieder, welcher Einzelfall wird jetzt wieder als Licht führen zerrt, das beschäftigt einem schon.
Und wie sehen Sie es jetzt? Ist die Situation besser?
Ja, das ist eine spannende Frage, die man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Auf der einen Seite ist es klar, wir haben gerade in der Stadt Zürich in den letzten 2-3 Jahren, was Missbrauchsbekämpfung anbelangt, enorme Verbesserungen eingeführt. Und wenn Sie mich jetzt würden fragen, wieso erst so spät und wieso erst unter Druck, dann müsste ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen, dass wir in der Phase von der enormen Fallentwicklung, so ab 2002, uns völlig darauf konzentriert haben, die Fälle zu bewältigen, zu schauen, dass die Sozialhilfe ihre Kernaufgabe kann erfüllen, nämlich, dass Leute nicht in Armut stecken bleiben und aus der Gesellschaft rausfallen. Aber wir hätten früher müssen ein Instrumentarium schaffen bei der Missbrauchsbekämpfung, wo wirklich auch genaue Resultate im Einzelfall erbringt. Und
also Stichwort Sozialinspektoren.
Beispielsweise, das ist ein wesentliches Stichwort. Und das kann man vielleicht auch, was meine Haltung anbelangt, nur verstehen, mein anfängliches Zögern, wenn man die ganze Geschichte sieht. Oder? Als ich gekommen bin, 1990, hat es noch den sogenannten Erkundungsdienst gegeben. Der Erkundungsdienst hat überprüft, ob Fürsorgefälle zum Beispiel zur Nacht in dem Bett übernachtet, wofür sie gezahlt wird von der Stadt Zürich. Also da hat es tatsächlich Situationen gegeben, wo am Morgen um 6 Uhr einer von dem Dienst gekommen ist und geschaut hat, wie viele Leute schlafen in welchem Bett. Und ich bin sehr prägt von dem, weil das ist mit meinem Menschenbild überhaupt nicht aufgegangen. Ich bin ein Liberaler, ich finde, der Staat hat eine wichtige Aufgabe, aber hat seine Grenzen dort, wo es ums Privatleben geht. Und ich bin sehr froh gewesen, wo der Erkundungsdienst in dieser Form abgeschafft worden ist. Und das ist natürlich im Hinterkopf geblieben. Und wo so die ersten Debatten gekommen sind, Vorträge von der SVP, Mauro Tuena und andere, die gesagt haben, jetzt brauchen wir die Sozialdetektiv, hat es wie einen automatischen Abwehrreflex gegeben und man hat gesagt, nein, also jetzt bitte nicht schon wieder, das geht nicht. Heute, um das Ergebnis zu sehen, muss ich sagen, die Sozialinspektoren sind absolut notwendig gewesen. Sie sind mir jetzt ja die letzten Jahre unterstellt gewesen als Vizepräsident. Ich konnte all diese Arbeiten mitverfolgen. Und es ist überhaupt keine Frage, dass das Sozialinspektorat entscheidend beiträgt, um den Missbrauch zu bekämpfen.
Bereut Sie das, dass Sie dort so lange gezögert haben?
Ja, es ist ja nicht meine persönliche Zögerung gewesen. Es ist natürlich auch eine politische Auseinandersetzung gewesen, wie Sie sich erinnern. Aber sicher, wenn man mich heute fragt, was ist falsch gelaufen, dann muss man sagen, wir haben spät reagiert und wir haben es zugelassen, dass wir immer aus der Defensive raus haben müssen, so Sachen einführen. Also wir sind ein bisschen die Triebenen geworden und wenn man getrieben ist in der Politik, besteht auch immer Gefahr, dass man sich selber ein bisschen verschanzt und alles als ungerecht angeschaut und unfair. Und es war natürlich ein Problem gewesen, dass wir ja, von Leuten auch bedrängt worden sind, so Massnahmen einzuführen, wo wir den Eindruck hatten, denen geht es nicht um die Missbrauchsbekämpfung, die wollen Sozialhilfe schwächen als solches. Aber trotzdem hätten wir müssen früher agieren.
Trotzdem, Sie haben mal vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten, wo Sie gesagt haben, sinngemäss die Schlagzeilen, die negativen Schlagzeilen, tun der Sozialhilfe gut. Wie haben Sie das gemeint?
Also, da kann ich das anknüpfen, was ich vorher gesagt habe, über die finanziellen Ausmaße der Sozialhilfe. Mich hat es tatsächlich lang geärgert, dass man überhaupt nicht über die Fürsorge diskutiert politisch und so tut, wie wenn es das nicht gäbe. Und trotzdem dort so viel Geld ausgegeben hat. Und vom Grundsatz her muss ich sagen, bin ich einer, der Transparenz unglaublich wichtig findet in der Politik. Und darum hat natürlich die Debatte auch mit negativem Hintergrund geholfen, so Transparenz herzustellen. Sie haben auch geholfen, dass man sich selber wieder hat müssen überlegen, was machen wir da eigentlich? Machen wir es richtig? Sind wir aufmerksam genug und so weiter? Und in dem Sinn glaube ich schon, dass die Debatte zwar für die Betroffenen, für die politisch Verantwortlichen, vor allem aber auch für die Leute an der Front ganz mühsam war, weil sie so in eine Art Generalverdacht gekommen sind. Aber in der Sache haben wir können Fortschritte erzielen und darum haben auch die negativen Schlagzeilen etwas gebracht.
Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden um die Sozialhilfe. Ende Monat stimmen wir ja eben auch über die Reorganisation ab. Können Sie jetzt die Sozialbehörden mit einem guten Gewissen gehen lassen?
Ich finde, ich meine, die Behörde ist jetzt wirklich auf einem guten Weg. Das Streiten mit dem Martin Waser war ein spannendes Streiten und hat zu einem Kompromiss geführt, wo das Wort wirklich verdient. Also, es ist nicht einfach irgendein billigen Ausweg, wo beide Seiten gewählt haben, sondern wir haben gerungen. Und das Ringen hat ein Ergebnis gebracht, das ich gut finde. Die Behörde kommt zum Teil neue Aufgaben über. Sie wird von Sachen entlastet, wo sie entweder gar nicht mehr hat können leisten, von der Zahl der Fälle her beispielsweise, oder wo es einfach keinen Sinn macht, wenn man einmal eine Schlaufe bei den Behörden einbaut. Und ich bin wirklich überzeugt, dass die neue Behörde ab Mitte vom nächsten Jahr sehr gute Voraussetzungen hat, um einen guten Job zu machen.
Der Urs Laufer, bis gestern Vizepräsident der Sozialbehörde der Stadt Zürich. Jetzt ist es 6:03, Zeit für den Blick aufs Wetter. Die Prognose von Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend werden die Wolken immer wie dichter und der Wind immer wie stärker. Auf der Lägeren und auch auf dem Hörnli gibt es Böen von 80 bis 100 km pro Stunde. Später in der Nacht zieht dann vom Aargau her auch kräftiger Regen auf. Am Ende bleibt es windig, bewölkt und regnerisch bei Temperaturen um die 11 Grad. Auf dem Bachtel bei rund 7 Grad. Es kommt ziemlich etwas an Regen zusammen, darum haben wir auch einen Wetteralarm draussen. Mehr Informationen auf www.wetteralarm.ch. Am Nachmittag wird es dann kälter und die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf rund 1000 Meter ab. Das heisst, auf dem Hörnli und dem Bachtel kommt es dann zu Abend auch ein bisschen schneien. In der Nacht reicht es dann sogar auf dem Rande für ein paar Schneeflocken. Am Dienstag gibt es zuerst ein paar Aufhellungen, dann wieder Regen.
Vor dem Echo der Zeit noch der Blick auf die Themen, die uns nächste Woche beschäftigen. Die erste Hälfte steht ganz im Zeichen der Regierungsratsersatzwahl im Kanton Zürich vom 29. November. Am Montag ist der SVP-Kandidat Ernst Stocker unser Gast im Studio. Und am Dienstag nimmt Daniel Josic von der SP auf dem heissen Stuhl im Regionaljournal Platz. Im längeren Gespräch wollen wir beiden Kandidaten einzeln auf den Zahn fühlen. Auch am Dienstag stellt die Zürcher Regierung ihren ersten Lehrstellenbericht 2009 vor. Dort geht es um die Lehrstellensituation allgemein und es werden die aktuellen Zahlen präsentiert. Der Regierungsrat nimmt das aber auch als Anlass, zum Forderungen an die Wirtschaft und an die Politik zu formulieren. Wir hören genauer her, genauso wie am Dienstagabend, wenn es heisst «Vorhang auf und Bühne frei für die kleine Dorfoper». Der Klassiker kommt nach 20 Jahren zurück auf die Bühne ins Bernhard-Theater. Erich Vogt inszeniert und spielt den Bauer Heiri. Wie die Niederdorfoper 2009 beim Publikum angekommen ist und wie die Inszenierung unserem Kritiker gefällt, das am Mittwoch in der Abendsendung. Und am Donnerstag geht es bei uns nochmal um die Regierungsratswahlen. Nicht um die in Zürich, sondern um die in Schaffhausen. Dort muss der Sitz vom Regierungsrat Heinz Albiker neu besetzt werden. Ein Streitgespräch mit den beiden Kandidaten, Werner Bechtold von der SP und dem FDP-Kandidat Christian Amsler in der Abendsendung. Das also Themen nächste Woche. Noch nicht zu vergessen ist aber noch am Mittwoch das.
Wer wird neuer Zürcher Regierungsrat? Der Ernst Stocker von der SVP und der Daniel Josic von der SP treten gegeneinander an. Das Regionalschall Zürich Schaffhausen und die Neue Zürich Zeitung laden ein zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Sie können selber vorbeikommen ins NZZ Foyer an der Falkenstrasse 11 in Zürich oder Sie können zuhören auf DRS4 News. Das Gespräch findet statt am Mittwoch, 4. November, am Abend, am 8. Stocker gegen Josic, das Duell geht weiter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.